Vor einigen Jahren gab es einen Fall, wobei eine Staatsanwältin durch einen Polizeibeamten geblitzt wurde, weil sie 85 km/h in einer 60er-Zone gefahren ist. Der Polizist hat signalisiert, dass sie anhalten soll, was sie aber nicht gemacht hat. Sie ist einfach weitergefahren. Der Polizist ist ihr bis zu ihrem Haus gefolgt. Als sie ausstieg, stellte er sie zur Rede. Sie wollte aber nichts davon wissen. Sie war ja eine Staatsanwältin. Was soll das? Für wen hält dieser Polizist sich? Was für eine Frechheit. Es hat so eskaliert, dass die Staatsanwältin den Vorgesetzten des Polizisten holen ließ. Aber egal wie sehr sie sich widerstrebte, bekam sie am Ende doch eine Strafanzeige. Diese Frau, die das Gesetz gut kannte und dafür verantwortlich war, Menschen, die das Gesetz brechen, zur Rechenschaft zu ziehen, wollte nicht akzeptieren, dass auch sie dem Gesetz gegenüber rechenschaftspflichtig ist. In unserer heutigen Predigtstelle wendet Paulus seine Aufmerksamkeit ähnlichen Menschen zu. Anständige, von der Gesellschaft gut respektierte Menschen, die auf andere, die Böses tun, herabschauen. Dabei übersehen sie, dass auch sie Gott rechenschaftspflichtig sind und unter Gottes Zorn stehen. Denn nicht nur gottlose Menschen brauchen das Evangelium, sondern auch anständige, äußerlich fromme Menschen. Menschen, die durch Selbstgerechtigkeit doch auf wackeligem Boden stehen und in falscher Sicherheit ruhen. Das wird deutlich, wenn uns bewusst wird, dass zum einen Gott alle richten wird und wenn uns bewusst wird, nach welchem Prinzip und Maßstab er dies tun wird. Das zeigt unsere Stelle heute. Lass uns einsteigen. Verse 1 bis 5. Ein Gericht für alle. Ein Gericht für alle. Verse 1 bis 5. Nach der Ausführung von Paulus über die gottlosen Menschen in Kapitel 1, das haben wir letzte Woche bedacht, stellt sich Paulus jetzt einen imaginären Gesprächspartner vor. Ja, ihr könnt ihn euch vorstellen, der steht neben Paulus, der hört das und schüttet den Kopf, sagt, preach it, Paulus, die bösen Menschen sind abscheulich, gell? Das habe ich schon immer gedacht. Endlich sagt es einer. Dieser imaginäre Mensch ist nach außen fromm und anständig. Jemand, der sich einem Sittenkodex verpflichtet und ein respektables Bild von sich abgibt. In jener Zeit haben die Juden diese Rolle erfüllt, ja, also in Bezug auf andere, die in der Hinsicht kein Gesetz hatten. Gab es auch sittliche Heiden auch, also Menschen, die grundsätzlich ein gutes Leben gelebt haben in der Gesellschaft. Also die Stoiker waren dafür bekannt zum Beispiel. In der heutigen Gesellschaft kann es auch religiöse Menschen sein. Ja, Menschen, die auch Kirchenmitgliedschaft haben, gehen immer in den Gottesdienst und so. Aber nicht nur. Ich glaube, hier ist wirklich jeder gemeint, der sich als respektabel sieht. Der sich nicht in der Kategorie von bösen Menschen sieht. Ja, und der auf die offensichtlich bösen Menschen herabschaut. Egal, was das ist. Wir können hier an einen gut bürgerlichen Menschen denken, der seinen bürgerlichen Pflichten vorbildlich nachgeht, seine Steuern richtig bezahlt, der die richtigen politischen Ansichten hat, der den Müll richtig trennt, der gut integriert und aktiv in seiner Nachbarschaft ist, einer, der sogar Anerkennung vom Bürgermeister bekommt, weil er sich so gut im Gemeindeleben einbringt. In dieser Kategorie von Menschen würden die meisten von uns wahrscheinlich uns selbst gerne einordnen. An sich ist nichts Falsches daran, an diese Sachen, die ich gelesen habe. Es ist aber ein großes Problem, wenn wir uns selbst als gut ansehen deswegen und andere an unseren eigenen Maßstab, den wir selber aufgestellt haben, be- und verurteilen. Denn ein solcher ist letztlich ein Heuchler, Vers 1. Ein solches den Gottlosen ähnlicher, als er denkt. Wieso? Denn er tut genau die gleichen Dinge, die er in anderen verurteilt, und dabei verurteilt er sich selbst. Dieser Vers hat mich an etwas erinnert, das mir als Kind beigebracht wurde in Indien. Ich weiß nicht, ob man das auch in Deutschland sagt. Wenn ich den Zeigefinger auf jemanden zeige, es sind drei, die auf mich zurückzeigen. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch. Das stimmt. Die Wahrheit ist, auch der frommste, anständigste Mensch liebt Gott nicht, wie er soll. Auch der frommste und anständigste Mensch dreht sich um sich selbst. Auch der frommste und anständigste Mensch tun andere weh. Es ist nicht so offensichtlich wie bei anderen. Er kann es zwar besser verstecken, zum Beispiel durch die Erfüllung von äußeren religiösen oder gesellschaftlichen Pflichten, aber das gleiche Herz treibt ihn wie das Herz derjenigen, die offensichtlicher sündigen. Molière, das war ein französischer Schriftsteller, der schrieb: Die Heuchelei ist ein privilegiertes Laster, das mit seiner eigenen Hand alle Welt den Mund verschließt und in Ruhe seine Straflosigkeit genießt. Gott kennt aber die Wahrheit, Vers 2. Er sieht, was andere Menschen nicht sehen. Er weiß, wie wir wirklich sind und wie wir unsere Zeit verbringen, wenn keiner andere zuschaut. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was uns motiviert, was uns treibt, wirklich im Inneren. Und wofür wir letztlich leben. Er weiß die tiefste Wahrheit über uns. Gott lässt sich also nicht von frommen und anständigen Menschen beeindrucken. Denn er richtet nach der Wahrheit, das lesen wir hier. Er richtet nach den Fakten, wenn man so will. Und er sieht alle Fakten. Er hat alle belastenden Beweise. Er schaut uns immer durch, wenn er uns in Kreuzverhör nimmt. Wir können ihn nicht täuschen. Es bringt nichts, Masken vor ihn zu tragen. Wir können nicht schauspielern. Egal wie anständig, fromm oder religiös wir nach außen leben, sagt Gott zu uns: Du bist auch ohne Entschuldigung, mein Lieber. Ja, das ist, was ganz am Anfang hier er sagt: Du bist ohne Entschuldigung. Und das ist das gleiche Begriff, die wir vor einer Woche gehört haben, als wir gehört haben, dass die Heiden ohne Entschuldigung sind. Diese ganz bösen Menschen. Er sagt das Gleiche über dieser anständige Mensch. Aber manchmal reden wir uns ein, dass das alles nicht halb so wild ist. Ja, wie dieser imaginäre Gesprächspartner von Paulus. Er glaubt, dass er trotzdem das Gericht entkommen wird. Vers 3. Woher kommt diese fehlplatzierte Zuversicht? Schaut Vers 4. Dieser Mensch hat Gottes Gericht gegen sich selbst noch nie erlebt. Bisher ist ihm nichts passiert. Es schlussfolgert also daraus, Gottes Gericht ist nur für andere. Für offensichtlich böse Menschen. Es ist nicht für mich. Ich bin ja anständig. Zumindest anständiger als andere. Aber dieser Mensch irrt gewaltig und auf zwei Arten und Weisen. Erster Irrtum, er interpretiert die Tatsache, dass Gott noch nicht gerichtet hat, als Bewilligung. Als Hinweis darauf, dass Gott es nicht so genau nimmt mit seiner Sünde. Aber in der Tat ist Gottes Gericht noch nicht eingebrochen, weil Gott damit abwartet, um ihm die Chance zu geben, Buße zu tun, umzukehren. Ja, Buße tun bedeutet einfach, ich gehe in diesen Weg, und ich umkehre in die andere Richtung, zurück zu Gott. Gott gibt ihm die Chance, das zu tun. Und deswegen wartet er ab und hat noch nicht gerichtet. Dieser Mensch denkt aber, weil er noch nicht gerichtet hat, dann ist alles gut. Das ist der erste Irrtum. Und das führt gleich zum zweiten Irrtum, was noch gravierender ist. er missbraucht Gottes Warten. Denn wenn man das nicht als Chance nimmt, Buße zu tun, hat das gleiche Warten Gottes, was eigentlich gut ist, auch eine sehr negative Seite. Schau Vers 5. Man häuft sich dabei mehr Zorn auf. Freunde, begeht nicht diese Fehlinterpretation in eurem Leben. Wir fühlen uns manchmal sicher in unserem Lebenswandel, auch wenn es nicht nach Gottes Wille ist. Wir denken, diese oder jene private Sünde ist okay, weil ich sonst fromm und anständig bin. Und vor allem auch, weil Gott es noch nicht unterbunden hat. Wir meinen, er hat deshalb damit kein Problem. Das ist aber gewaltig missdeutet. Fehlinterpretation. Er ist geduldig und langmütig, damit wir ausreichende Chance haben, Buße zu tun. Lass uns seine Geduld nicht verachten. Lass uns diese Chance nicht verpassen, denn wenn wir das tun, hat seine Geduld nicht nur eine rettende, sondern eine fürchterliche Auswirkung. Wir erhöhen die Hitze des kommenden Gerichtes über uns. Es ist schlimm. Es gibt nur einen Weg, das Gericht zu entfliehen. Nicht indem wir frömmeln oder ein anständiges Bild von uns abgeben, sondern indem wir in der Tat umkehren, indem wir in der Tat Buße tun. Denn nicht für anständige und äußerlich fromme Menschen, sondern für bußfertige Menschen gibt es Erlösung. Wenn wir umkehren, ziehen wir, wenn man so will, Gottes zorniges und verurteilendes Gericht über uns vor. Und zwar von der Zukunft in die Vergangenheit. Vor 2000 Jahren, als Jesus den Zorn Gottes auf sich nahm, für alle, die umkehren würden. Und vielleicht sind wir noch nicht überzeugt, dass Gott uns richtet, dass Gott uns richten wird, weil wir meinen, wir sind ganz okay und stehen mit Gott gut da. Paulus will uns im Folgenden weiterhelfen zu sehen, dass das nicht der Fall ist, indem er erklärt, nach welchem Rechtsprinzip Gott alle Menschen richtet. Und dazu kommen wir in den nächsten Abschnitt. Ein Rechtsprinzip für alle, Verse 6 bis 11. Es gibt in jeder Gesellschaft grundsätzlich das Verständnis, man wird bestraft oder belohnt entsprechend dem, was man getan hat. Das gibt es wirklich überall. Es ist freilich oft korrumpiert, aber jeder, auch ein Tyrann, legt zumindest ein Lippenbekenntnis dazu ab. Denn das klingt ja vernünftig, das ist intuitiv richtig. Was man einsieht, erntet man. Das ist in unsere Realität hineingeschrieben. Woher kommt das? Dieses Prinzip haben nicht die Menschen erfunden, sondern es stammt direkt von Gott. So handelt er. Vers 6. Gottes Gericht funktioniert nach diesem ganz einfachen Prinzip. Er gibt den Menschen nach ihren Werken, nach dem, was sie gemacht haben. Ewiges Leben für alles, die Gutes tun. Vers 7. Und ein Grimm und Zorn für alle, die die Wahrheit verwerfen und gegen Gottes Gebote verstoßen. Vers 8. Und dann, falls das nicht klar genug war, wird das noch einmal in anderen Worten formuliert, in den Versen 9 bis 10. Genau das Gleiche. Eines müssen wir verstehen: Gott ist vollkommen gerecht und heilig. Das bedeutet, dass die einzigen Menschen, die je in seine Gegenwart eintreten werden dürfen, sind Menschen, die ebenfalls gerecht und heilig sind. Der unbußfertige Übeltäter von den Versen 1 bis 5 darf sich also niemals einreden, egal wie anständig er denkt, er ist, dass Gott seine Sünde am Ende übersehen wird. Das wird er niemals tun. Nur gerechte Menschen ohne Sünde werden Gott sehen und ewiges Leben haben. Und da ist egal, wer er ist. Hier wird sowohl der Jude wie auch der Heide angesprochen. Es steht da Grieche. Grieche bedeutet alle Nicht-Juden in diesem Fall. Sowohl der Jude wie auch der Heide werden im gleichen Gericht stehen. Und in jedem Fall wird das gleiche Rechtsprinzip gelten. Vers 9 und 10, genau das gleiche. Für Jude wie auch für Heide. Bei Gott gibt es keine Parteilichkeit, kein Ansehen der Person, keine Favoriten, was sein Gericht betrifft. Vers 11, das wird ganz betont. Aktuell in Großbritannien gibt es in der Bevölkerung eine große Debatte darüber, ob dort aktuell ein zweistufiges Rechtssystem gilt. Denn manche empfinden, dass die Polizei und die Gerichte mit bestimmten Menschen härter vorgeht als mit anderen. Wir leben in einer unperfekten Welt, kann das durchaus vorkommen, aber nicht im Gottesgericht. Da gibt es auf jeden Fall kein zweistufiges Rechtssystem. Der äußerlich fromme, anständige Mensch hat mit dem gleichen Maßstab zu tun wie alle anderen. Er wird es nicht einfacher haben. Alles klar, Rechtsprinzip verstanden. Aber dann bedeutet es, wir strengen uns einfach mehr an, oder? Nein, so einfach ist es nicht. Lass uns Gottes Maßstab genauer bedenken. Erstens, was ist das Gute tun, woran jeder Mensch gemessen wird? Das ist das Gesetz Gottes, ja, das in seinem Wort geoffenbart wird. Und zusammengefasst haben wir vorhin in den 10 Geboten gelesen. Okay, wenn das das Gute tun ist, also wenn ich das einfach lese, ich stehle nicht, ich habe noch niemanden getötet, ich lüge auch nicht, ich mache auch am Sonntag Pause, ja, das sind schon 4. Wie viel davon muss man erfüllen, um zu bestehen? Also in England, im Schulsystem, wenn man 40% hat, hat man bestanden. Ist das auch so bei Gott? Nein. Gottes Maßstab ist alle. Vollkommenheit. Jakobus 2,10, da steht, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Bei Gott gibt es keine Notenstufe wie in der Schule. 1 bis 4 besteht und dann erst mit 5 durchfallen. Bei Gott gilt 1,0 als bestanden, alles Niedrige gilt als durchgefallen. Kann man das nicht einfach mit ein bisschen mehr Disziplin erfüllen? Nein. Denn selbst wenn wir das äußerlich erfüllen könnten, und wer von uns kann das schon mal behaupten, dass er alles äußerlich erfüllt hat, macht Jesus deutlich, dass es auf das Herz ankommt. Gott sieht, was drinnen ist. Wir können ein ganz gutes Bild nach außen geben und eigentlich alles ziemlich gut erfüllen. Aber Gott weiß, was da drin ist. Jesus lehrte zum Beispiel, dass jemanden zu begehren ist gleich Ehebruch. Und jemanden zu hassen macht genauso schuldig wie Mord. Oder positiv ausgedrückt, Jesus will, dass alles, was wir tun, aus vollkommener Liebe zu Gott und zum Menschen motiviert wird. Jederzeit. So hat er das ganze Gesetz zusammengefasst. Das heißt, eine rein äußerliche Erfüllung von Pflichten ist einfach nur Scheinglaube. Das ist heuchlerisch, das kommt nicht weit. Aber, Jonathan, ich halte sie besser ein als andere Menschen. Sicherlich zählt das auch für etwas. Auch nein, nicht bei Gott. Denn Gott misst unsere Gerechtigkeit nicht im Vergleich zu anderen Menschen. Das tun wir, das tut Gott nicht. Er misst unsere Gerechtigkeit allein gegen seinen Maßstab. dann ist es unmöglich, was du sagst. Genau. Das ist der Punkt. Keiner kann von sich aus diesen Maßstab erfüllen. Und darauf arbeitet Paulus hin in seiner Argumentation. Schaut kurz nach Kapitel 3, Vers 10. Da sagt er, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht eine. Und dann schaut nochmal Vers 20, Kapitel 3, Vers 20. Aus Werken des Gesetzes kein Fleisch wird vor ihm gerechtfertigt werden. Das ist der Punkt. Paulus will hier dem religiösen und anständigen Menschen seine Selbstsicherheit wegnehmen. Mit diesem Rechtsprinzip, die Gott gebraucht, fallen alle durch. Nicht nur die Gottlosen und Bösen, sondern auch die Frommen und Anständigen. Ist das also nur alles ein Scheingericht, das nur dazu ist, um Menschen zu verdammen? Nein. Es werden in der Tat unzählige Menschen geben, die in diesem Gericht bestehen werden. Aber sie bestehen nicht mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern mit der Gerechtigkeit, die ihnen von Gott geschenkt wird. Durch den Glauben an Jesus Christus bekommen wir eine fremde Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit von außen. Jesu vollkommene Gerechtigkeit wird uns zugerechnet. Wenn man so will, ist diese fremde Gerechtigkeit, die wir von Jesus kommen, es ist wie wenn man Geld in unser Konto überweist, die stark im Minus ist. Und jetzt macht er nicht nur wieder auf Null, sondern voll mit seinem Reichtum. Wir stehen durch Jesus also schon jetzt als gerechte Menschen da, basierend auf seiner Gerechtigkeit und sein stellvertretender Tod am Kreuz für unsere Ungerechtigkeit. Aber Gott tut noch mehr als das. Er macht Menschen, die glauben, zu neuen Menschen. Er schenkt ihnen seinen Geist und in diese neue Natur. Und mit dem Geist in uns, mit seinem Geist in uns, werden wir immer mehr in das Ebenbild Christi verwandelt. Das ist, wozu wir gerettet werden. Also werden wir durch den Glauben ein für alle Mal gerecht gesprochen und daraufhin im Leben als Christen zunehmend gerecht gemacht. Am Ende stehen also alle, die glauben, als tatsächlich Gerechte vor Gott da. Gott ändert sein Rechtsprinzip nicht, aber schenkt Gerechtigkeit denen, die wollen. Als fromme und anständige Menschen haben wir keine besseren Chancen als andere Menschen im Gericht Gottes zu bestehen. Es gibt nur diesen einen Maßstab. Wir bestehen aber im Gottes Gericht, wenn wir durch Umkehr und Glaube Gottes Gerechtigkeit empfangen. Und diese Gerechtigkeit am Tag des Gerichtes ihm vorweisen. Aber was ist mit den Menschen, die Gottes Gesetz nicht haben? Wonach werden sie gerichtet? Dazu kommt Paulus in den nächsten Abschnitt. Ein Gesetz für alle, Verse 12 bis 15. Gott richtet und verurteilt entsprechend der Menge der Offenbarung, die Menschen bekommen haben. Vers 12 macht es deutlich. Das heißt, die Gruppe von Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz bekommen haben, werden anhand dieses Gesetzes gerichtet. Ja, und mit geschriebenem Gesetz ist die Bibel gemeint, sein Wort, die 10 Gebote zum Beispiel. Das, was wir in der Bibel haben. Und zur Zeit von Paulus bestand diese Gruppe vor allem aus Juden und Konvertiten zum jüdischen Glauben. Heute sind es deutlich mehr. Denn mittlerweile wurden viele Menschen in aller Welt mit dem biblischen Gesetz konfrontiert. Das heißt, wir alle in diesem Raum gehören zumindest ab heute, weil wir jetzt die 10 Gebote da hatten, in diese Gruppe. Wir haben das Gesetz. Und zum Teil ist es ein großes Privileg. Denn das geschriebene Gesetz ist die klarste Offenbarung von Gottes Willen an die Menschen. Das ist ein Geschenk. Es ist eine Gnade Gottes, dass wir das haben. Dass wir das haben dürfen. Aber nur so weit geht dieses Privileg. Wir haben es. Denn Zugang zum Gesetz oder das Gesetz bloß zu kennen, bringt absolut gar nichts. Vers 13. Es ist nicht entscheidend. Genauso wenig bringt es, eine Bibel auf dem Regal zu Hause zu haben. Oder eine Kirche im Dorf zu haben. Sogar eine Kirche mit Pfarrer im Dorf zu haben. Es bringt genauso wenig, in den Gottesdienst zu kommen und Predigten zu hören. Nicht nur sonntags, sondern jeden Tag der Woche, wenn es nur dabei bleibt. Wenn das keine Auswirkung hat. Lass uns also uns selbst nicht einreden, dass wir besser dran sind als andere Menschen, wenn wir zwar Gottes Gesetz kennen, aber nicht danach leben. Tatsächlich ist das noch schlimmer. Lukas 12, 48 sagt Jesus, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Es ist zum Teil ein Privileg, es ist auch zum Teil schlechter, wenn wir nicht danach leben. Das ist die erste Gruppe. Nun kommt die zweite Gruppe von Menschen. Das sind damals wie heute Menschen, die noch nie in Kontakt mit der Bibel gekommen sind, mit Gottes Wort gekommen sind. Heutzutage, wir können über Menschen im Urwald nachdenken. Haben Sie eine Entschuldigung? Können Sie sich darauf berufen, dass Sie kein Gesetz haben und deshalb nicht zur Rechenschaft gezogen werden müssen oder können? Nein. Denn Sie sind auch nicht ohne Gesetz. Sie haben zwar nicht das geschriebene Gesetz, aber Sie haben das innere Gesetz, das sogenannte Naturgesetz. Das ist, was Paulus in Vers 14 und 15 erklärt. In allen Menschen, selbst in Menschen in der primitivsten Gesellschaften, gibt es ein grundsätzliches Verständnis für das, was gut und was böse ist. Und was man tun darf und was man lieber lassen soll. Nun, das ist freilich durch die Sünde korrumpiert und kann deshalb niemals so klar und ausführlich sein wie das geschriebene Gesetz, aber es ist noch da. Und darauf basierend bauen auch gottlose Menschen Gesetze auf, wonach alle leben sollen. Ja, und Paulus sagt in Vers 14, sie werden dadurch sich selbst ein Gesetz. Also entwickelten Gesellschaften in der Vergangenheit und auch heute, auch ohne die Bibel, ja, durch die ganze Geschichte hindurch, komplexes, ausgearbeitetes Rechtswesen, können an die Ägypter denken, an die Römer, an die Griechen, an die Perser. Und andere. Das in ihren Grundzügen der biblischen Ethik ähnelt. Selbstverständlich nirgends so vollkommen wie das biblische Gesetz, aber genug, dass es jedem Menschen klar wurde, es gibt einen Maßstab, wonach es zu leben gilt. Das wurde allen klar. Und woher kommt das? Von Gott selbst. Das ist Teil von Gottes allgemeine Gnadengeschenke an die Menschen. Ja, die Anforderungen des Gesetzes werden von Natur aus in ihren Herzen geschrieben. Vers 15 steht da. Und diese werden ihnen zum einen durch ihr Gewissen, also persönlich in jedem Mensch, durch ihr Gewissen gepredigt, wenn man so will. Und zum anderen durch das Nachsinnen darüber. Ja, also das alles, was Menschen irgendwie in sich haben, dann bringen das raus und besprechen das miteinander. Und dann bauen sie Gesetze auf. Basieren darauf, durch Nachsinnen darüber machen sie dann diese Gesetze. Nochmal, es wird durch die Sünde verdunkelt, es wird verdreht, es wird unterdrückt oft, aber es wird nie ganz gelöscht. Und hier kommt der springende Punkt, wo diese menschlichen Gesetze sich mit Gottes Gesetz überschneiden, da werden sie zur Rechenschaft gezogen. Vers 15b. Das wird gelten. Anhand dessen werden sie gerichtet. Denn dieses menschliche Gesetz kommt indirekt von Gott. Und worauf will Paulus hinaus? Alle haben ein Gesetz. Das ist der Punkt. Alle haben ein Gesetz, durch das sie von Gott gerichtet werden. Nicht nur die Juden, nicht nur die Menschen, die in Kontakt mit der Bibel gekommen sind. Alle werden anhand des Gewissens oder anhand des Gesetzes, unter dessen Zuständigkeitsbereich sie sich befinden, verurteilt. Ja? Sei es das direkt göttliche Gesetz oder das indirekt göttliche Gesetz. Ein paar Beispiele. Hast du dich nie mit der Bibel beschäftigt, aber hast die leise Stimme des Gewissens in dir ignoriert, der dich davon abhalten wollte, deinen Ehepartner zu betrügen, wird Gott dich anhand des Gesetzes in deinem Gewissen zur Rechenschaft ziehen. Hast du nie die 10 Gebote gehört, aber hast Steuerhinterziehung begangen, wird Gott dich anhand des Gesetzes des Landes zur Rechenschaft ziehen. Kinder, selbst wenn ihr die Gebote Gottes nicht genau kennt, habt ihr trotzdem ein Gesetz. Denn Gott hat euch indirekt durch eure Eltern Gebote gegeben. Wenn ihr sie aber verstoßt, ist das ein Verstoß gegen Gott selbst. Egal wer wir sind, hat Gott uns nicht ohne Gesetz gelassen. Wir alle stehen unter einem Gesetz und werden deshalb am Endgericht zur Rechenschaft gezogen. Mit diesem Gericht endet Paulus in Vers 16. Ein Richter, Retter für alle. Das ist der letzte Punkt unserer Predigt. Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes geschrieben hat, erzählte mal eine Geschichte. Einem Freund wurde oft gesagt, also ich zitiere die Geschichte, einem Freund wurde oft gesagt, dass in jedem Haushalt, egal wie respektabel dieser auch sein mag, eine Leiche im Keller liegt. Er beschloss, diese Behauptung einer praktischen Prüfung zu unterziehen. Er wählte als Versuchsobjekt einen ehrwürdigen Archdiakon in der Kirche, gegen den selbst der schärfste Kritiker nie ein Wort verloren hatte. Er ging zum nächsten Postamt und schickte dem ehrwürdigen Herrn ein Telegramm, in dem es stand einfach die Worte: Alles ist entdeckt, flieh sofort! Der Archdiakon verschwand und wurde nie wieder gesehen. Wir haben alle Leichen im Keller unserer Herzen. Die können wir oft vor den Menschen verstecken, aber nicht vor Gott. Vers 16. Am Tag des Gerichts wird alles offenbar werden. Alles, was wir tief in uns versteckt haben, was wir niemals öffentlich zugeben würden, es wird alles rauskommen. Und dabei wird klar werden, nicht nur der Gottlose, sondern auch alle unbußfertig religiöse, fromme, anständige und gutbürgerliche Menschen werden ohne Entschuldigung sein. Da wird es für solche keinen Fürsprecher geben. Denn der einzige Fürsprecher, der den Menschen von Gott gegeben wurde, wird an jenem Tag eine andere Rolle einnehmen. Habt ihr das gemerkt? Zweiter Teil von Vers 16. Der Fürsprecher wird Richter. Durch Jesus, seinen Sohn, wird Gott richten. Jesus hat das selbst angekündigt. In Johannes 5, 22 zum Beispiel. Das wird hier nochmal betont. Wir sehen manchmal Jesus und den Vater als guter Bulle, böser Bulle. Gell? Der Vater richtet, aber Jesus rettet. Ihr Lieben, der Vater und der Sohn sind sich vollkommen einig, sowohl in der Errettung wie auch im Gericht. Jesus wird richten an dem Tag. An jenem Tag wird Jesus bei den Menschen, die in ihrer Selbstgerechtigkeit bleiben wollen und auch darauf beharren wollen, dass alles okay mit ihnen ist, er wird nicht als Retter, sondern als Richter auftreten. Freunde, lasst uns selbst keine falsche Hoffnung, keine falsche Sicherheit einreden. Menschen wie die Staatsanwältin am Anfang unserer Predigt, die gerne andere verurteilen, aber sich selbst rechtfertigen, solchen Menschen begegnet Jesus als Richter. Schrecklich ist es, uns selbst in einer Situation zu befinden, in der der Einzige, der uns retten könnte, gegen uns ist. Lieber verurteilen wir uns selbst, indem wir Gottes Urteil über uns akzeptieren und uns selbst nicht durch eigene, sondern durch seine Gerechtigkeit rechtfertigen lassen. Wie viel besser ist das? Denn diejenige, die das tut, begegnet Jesus nie als verurteilender Richter, sondern er bleibt für immer ihre Gerechtigkeit, ihr Retter, ihr Fürsprecher, ihr Heil. Für immer. Diejenigen, die das tun, müssen Gottes Gericht nie fürchten. Denn der Einzige, der sie richten und verurteilen könnte, ist gleichzeitig derjenige, der sie mit seiner eigenen Gerechtigkeit umhüllt. Kann Jesus der Richter sich selbst verurteilen? Genauso wenig kann er diejenigen, die seine Gerechtigkeit tragen, verurteilen. Nicht fromm und anständig, sondern bußfertig. So bestehen wir in Gottes Gericht. Ich bete.